die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, der für den Sonntag nach Ostern Quasimodo Geniti oder auch der weiße Sonntag, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, und das sind Worte des Apostels Petrus in seinem ersten Brief. Und da schreibt Petrus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichem Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kurz war die Begegnung zwischen dem auferstandenen Herrn und seinen Jüngern am Ostertag gewesen. Am Abend, da war er bei ihnen zu Hause. Er aß was, er trank etwas, weil er ihnen zeigen wollte, dass er wirklich da ist, dass er wirklich lebt, dass er ganz real und wirklich auferstanden und in das Leben zurückgekehrt ist. Er hat einige Worte mit ihnen gewechselt und dann war er auch schon wieder verschwunden. Unser heutiges Sonntagsevangelium, das hat davon berichtet, dass Jesus 8 Tage später wieder seinen Jüngern erscheint. Und diesmal war auch der Apostel Thomas wieder dabei, der über die vergangene Woche einige Dinge anscheinend zu bedenken hatte. Ich hatte sich gedacht, hat das gestimmt, was die anderen da erzählt haben? Sollte das, was er nicht selbst gesehen hat, nicht selbst mit seinen eigenen Augen gesehen hat, sollte das Wahrheit sein? Sollte das tatsächlich passiert sein? Ich kann mir vorstellen, diese erste Woche nach Ostern, die war sicher für die Jünger damals eine ganz besondere, eine ganz aufregende Zeit. Das war eine Zeit, in der Petrus und die anderen viel darüber nachgedacht haben werden, was das nun alles für sie selbst bedeutet und welche Schlüsse sie auch für sich selbst daraus ziehen müssen. Und nun ist auch für uns heute im Jahr 2025 die erste Woche nach dem Osterfest vergangen? Wie haben wir diese Woche mit der Osterbotschaft vom vergangenen Sonntag? Wie haben wir ganz persönlich diese Woche denn verbracht? Hat sie unser Reden, hat sie unser Denken noch maßgeblich bestimmt? Sicher, diese Botschaft, die ist uns ja nicht neu. Für uns ist sie auch nicht erst eine Woche alt, wie damals für die Jünger. Und so gehen wir mit dem Wissen um die Auferstehung des Herrn, ich glaube auch irgendwie etwas ruhiger, etwas nüchterner um, als es damals bei den Jüngern Jesu in Jerusalem der Fall gewesen sein wird. Aber eins, das sollten wir auf keinen Fall tun. Wir sollten der Osterbotschaft gegenüber auf keinen Fall gleichgültig werden. Weil auch uns, jeden Einzelnen, stellt diese Botschaft immer wieder die Frage, was bedeutet Ostern für dich persönlich? Und eine wichtige Antwort gibt uns der Apostel Petrus nun in den Worten, die wir als heutigen Predigttext gehört haben. Heute am Sonntag Quasimodo Geniti, wie die neugeborenen Kinder, oder auch am weißen Sonntag, wie er traditionell im Volksmund genannt wird, erklärt uns der Apostel, wie die Auferstehung Jesu unser ganzes Leben von Grund auf, wie sie unser ganzes Leben vollkommen verändert hat. Denn wir sind wiedergeboren in Christus. Und zwar erstens, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind zweitens mächtig bewahrt im Glauben. Und wir sind drittens bestimmt zur seligen Freude. Ich möchte zunächst über diesen ersten Punkt, wir sind wiedergeboren in Christus, zu einer lebendigen Hoffnung, über diesen Punkt nachdenken. Weil es war schon viele Jahre nach Ostern ins Land gegangen, als Petrus diesen Brief an eine Christengemeinde in Kleinasien schreibt. Und doch war ihm Ostern noch ganz lebendig. Und gleich am Anfang seines Briefes kommt er darum, auf die Auferstehung Jesu zu sprechen. Und er schreibt, das stellt er vorweg, vor alles, was jetzt kommt. Er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Und mit diesen Worten spricht Petrus ein großes Thema an. Es geht um das Thema Wiedergeburt. Heute ist es eine wichtige Frage unter sogenannten ernsten Christen, ob sie denn auch wiedergeboren sind. Wir werden bei einer Antwort als erstes darauf achten müssen, was denn mit Wiedergeburt gemeint ist und woran sich die Wiedergeburt festmacht. Geht es darum, dass ich mich deutlich für Jesus entschieden habe? Geht es darum, dass ich meine Bekehrung, die Wende in meinem Leben, dass ich das auch ernst nehme, dass ich damit ernst mache? In dieser Weise, da wird die Frage nach der Wiedergeburt heute oft gestellt. Aber ich möchte ja mal heute mit euch in den Text schauen, was die Bibel meint, was die biblische Weise ist, von Wiedergeburt zu reden, wie es der Apostel Petrus im Predigttext getan hat. Wir alle wurden gezeugt von unseren Eltern. Wir alle, wir sind geboren worden von unseren Müttern. Von unseren Eltern, da haben wir unsere Erbmasse erhalten. Und zu diesem Erbe, da gehören zweifellos viele gute Eigenschaften, die wir für das Leben in dieser Welt nötig haben. Unsere Begabung ebenso wie unser Aussehen und wie unser Wesen. All das sind Dinge, in denen wir uns voneinander unterscheiden und die uns zu einzigartigen und wertvollen Unikaten machen. Aber in einem Punkt, das ist teilweise auch in der Kirche schon total unpopulär, das anzusprechen. In einem Punkt sind wir alle gleich. Wir alle werden als Sünder empfangen und als Sünder geboren. Auch das gehört zu unserer Erbmasse mit dazu. Das geht schon auf die ersten Menschen zurück, geht auf Adam und Eva zurück. Der Sündenfall im Paradies, das war weit mehr als so ein kleiner Ungehorsam. Denn indem die ersten Menschen die verbotene Frucht aßen, haben sie nicht nur sich selber, sondern mit sich alle Menschen und die ganze Schöpfung ins Verderben gestürzt. Sie selbst wurden sterblich und mit ihnen war die ganze Schöpfung vergänglich. Wir alle wurden sterblich. Wir wurden von unseren Müttern geboren und jeder von uns ist einmalig. Die bittere Wahrheit ist aber, dass wir alle zum Tod geboren wurden. Der Tod, der macht keinen Unterschied. Ganz gleich, was wir sonst an Begabungen haben, ganz egal, wie wir aussehen oder wer wir sind, am Ende, da werden wir alle sterben müssen. Geht es um den Tod, dann ist das die bittere Wahrheit. Es ist geradezu eine trostlose Wahrheit, die darum auch gerne in unserer Gesellschaft verdrängt und gerne verschwiegen wird. Wenn dann aber aus der Familie oder aus dem engsten Bekanntenkreis jemand stirbt, dann wird für viele diese Wahrheit wieder brisant. Dann spült es auch all die verdrängten Ängste vor der Endlichkeit des Lebens und dem Tod wieder an die Oberfläche. Was Menschen in früheren Zeiten ständig gegenwärtig war, dass nämlich das Leben durch den Tod bedroht ist, das bricht auch in unserer Gesellschaft immer wieder durch. Aber kommen wir auf die Frage nach der Wiedergeburt zurück. Petrus sagt, dass wir aus Gottes großer Barmherzigkeit wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung. Wir wurden erneut geboren, sagt er. Und jeder, der sich mit der Bibel auskennt, dem drängt sich jetzt die Frage des Nikodemus förmlich auf. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Nein, das antwortet Jesus selbst auf diese Frage. Eine solche erneute Geburt durch die eigene Mutter ist nicht nur körperlich unmöglich, sie wäre auch völlig unnötig. Denn was da erneut geboren würde, das wäre wieder nur ein sündiger und ein sterblicher Mensch. Denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, sagt Jesus. Also eine natürliche Geburt kann es nicht sein, durch die wir wiedergeboren werden. Diese Geburt geschieht geistlich, durch Wasser und Geist, sagt Jesus. Wir sind eben nicht nur unseren Eltern, die uns gezeugt haben und die uns unsere Erbmasse weitergegeben haben. Hier ist es Gott selbst, der handelt. Wenn wir in der Bibel von Wiedergeburt hören, dann geht es um unsere neue Abstammung. Nun ist vor allem der ewige Gott, der Gott Israels. Nun ist dieser Gott unser himmlischer Vater. Gezeugt durch seine Barmherzigkeit und Gnade, in die er uns in einer todverfallenen, hoffnungslosen Lage nicht belassen hat, sondern aus der er uns herausgeholt hat. Geboren in der heiligen Taufe aus Wasser, geboren aus Geist. Und wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, wir haben Hoffnung. Und wir haben eine Hoffnung, die lebendig ist. Wir haben keine tote Hoffnung, die sich selbst etwas vormacht und für die es eigentlich keinen Grund gibt, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung, die ein festes Fundament haben darf. Und das ist die große Bedeutung, die Ostern für uns ganz persönlich hat. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ist das Siegel, der Pfand dafür, dass auch wir auferstehen werden. Jesus hat uns zu Ostern gezeigt, wohin der Weg für alle Kinder Gottes geht. Dein Weg, den du im Glauben gehen darfst, auf den du hoffen und bauen darfst, was auch immer in diesem Leben geschieht. Für dich steht ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe im Himmel bereit. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, aber natürlich auch einer angefochtenen Hoffnung. Petrus, der schrieb unseren Predigtext als erstes an Christen, die ganz schwer unter Anfechtung und unter Anfeindungen zu leiden hatten. Und auch da konnte er ihnen und damit auch uns trostvolle Worte schreiben. Wir sind wiedergeborene Christen. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Und das bedeutet auch, ich komme zu meinem zweiten Punkt, wir sind mächtig bewahrt im Glauben. Weil Wiedergeburt macht sich also nicht daran fest, ob wir uns selbst bekehrt haben, ob wir nun ein ernsthaftes, eifriges Christenleben führen. So ein Leben sollen wir sehr wohl führen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber mit der Wiedergeburt selbst ist es genauso wie mit der Geburt. Sie geschieht ohne unseren Willen und ohne unser aktives und bewusstes Dazutun. Niemand, der kann sich für seine Geburt auf die Schultern klopfen. Genauso darf sich niemand für seine Wiedergeburt rühmen. Es ist auch ein gefährlicher Irrtum, die Ursache und die Gewissheit für das eigene Christenleben bei sich selbst zu suchen. Denn dieses Leben reitet nicht immer nur oben auf den positiven Lebenswellen. Ganz schnell, da kann es auch mal bergab gehen. Ganz schnell kann es ins finstere Tal gehen Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, nächste Woche Misericordias Domini, ein ganz entscheidendes Wort. Und was ist dann? Was ist dann, wenn es ins finstere Tal hinabgeht? Bin ich dann immer noch wiedergeboren? Bin ich auch dann noch ein Kind meines himmlischen Vaters, wenn der Zweifel mir hart zusetzt? Und wenn ich merken muss, wie sehr ich in Schuld, wie sehr ich in Sünde gefallen bin, was ist dann? Muss ich mich dann wieder von Neuem zu einem wiedergeborenen Christen machen? Wenn ich sowas denken würde, ich bin ganz ehrlich, dann müsste ich verzweifeln. Und zwar richtig verzweifeln. Denn wie oft, da merken wir alle unsere Schwachheit im Glauben. Wie oft merken wir unseren Ungehorsam gegenüber Gottes Willen? Wie oft merken wir unsere Gleichgültigkeit gegenüber seiner Gebote? Und wie oft setzt uns der Zweifel zu? Wie oft erfüllt uns die Liebe zu dieser vergänglichen Welt mit all ihren Freuden und Hoffnungen? Und wie oft vergessen wir einfach, wessen Geisteskinder wir doch eigentlich sind? Wird unsere Wiedergeburt an unserem Willen liegen, dann hätten sie wir nie gehabt, dann hätte es diese Wiedergeburt nie gegeben. So aber ist es Gottes Barmherzigkeit, in der er sich zu uns bekannt hat, in der er sich für uns entschieden hat. In seiner Liebe hat uns Gott als seine Kinder angenommen. Und in dieser Liebe bewahrt er uns auch im Glauben. Ganz deutlich versichert uns das Petrus mit den Worten: die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Für mich sind das aufmunternde Worte, die Petrus hier schreibt. Und diese aufmunternden Worte, die schreibt Petrus an Christen in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Das waren Menschen, die dadurch, dass sie wiedergeboren wurden zum Glauben, die dadurch in einen ganz starken Konflikt zu ihrer gewohnten Umwelt gekommen sind. Weil nun waren sie Gäste und Fremdlinge in einer Welt, zu der sie früher mit dazugehört hatten. Und es ist ganz klar, das brachte für sie Probleme mit. Von Freunden, von Nachbarn, da sind sie nicht verstanden worden. Manch einer, der wird sie mitleidsvoll belächelt haben. Ein anderer war ihnen böse. Wieder ein anderer hat sogar versucht, ihnen zu schaden. Denn Christen, die gingen nicht mehr in den heidnischen Tempel. Sie brachten keine Opfer mehr, um Zeus und all die anderen Götzen zu versöhnen. Sie wussten sich mit dem einzig wahren, lebendigen Gott Israels versöhnt und lebten in der lebendigen Hoffnung auf die Ewigkeit, die sie in ihrer wahren Heimat finden würden. Bis es aber so weit sein würde, mussten sie immer wieder gegen den Strom schwimmen. Und das kostete Kraft, viel Kraft. Und zwar Kraft, die sie nicht aus sich selbst herausschöpfen konnten. Wie schwer es ist, als Christ in dieser Welt zu leben. Wie schwer es ist, wirklich ein ernsthaftes und eifriges Glaubensleben zu führen. Das werden auch wir vielleicht jeden Tag von Neuem merken. Und so hilft uns Petrus heute mit der Zusicherung, dass wir im Glauben bewahrt werden durch Gottes Macht. Wenn wir von Gottes Macht hören, dann sollten wir aber nicht an ein feuriges Schwert denken oder ein feuriges Schwert vor Augen haben. Denn Gottes Macht erweist sich an uns in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit. Diese Macht, die entfaltet sich ganz besonders in den Gnadenmitteln, in der heiligen Taufe, im heiligen Abendmahl, im Zuspruch der Vergebung und da vor allem in seinem göttlichen Wort. Das Wort ist eine Kraft Gottes, so sagt der Apostel Paulus im Römerbrief. Und in dieser Kraft werden auch wir im Glauben bewahrt. Darum geht es, wenn wir uns regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn wir es lesen, wenn wir es bedenken, wenn wir es uns sagen, wenn wir es uns erklären lassen. Aus diesem Wort erzieht der Glaube nämlich seine Kraft für das Leben, für ein Leben in der Fremde, die eben nicht mehr unsere Heimat ist. Dieses Wort wird unseren Glauben stärken, sodass er sich dann, wenn Anfechtungen, Anfeindungen unser geistliches Leben bedrohen, umso mehr als echt und als kostbar erweisen wird. Das kann der Glaube tun, wenn wir denen, die hoffnungslos sind, unsere lebendige Hoffnung entgegenstellen. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes in unserer Gesellschaft. Lasst uns den Menschen unsere lebendige Hoffnung entgegenstellen. Nicht in dieser Hoffnungslosigkeit versinken, sondern unseren auferstandenen Herrn bewusst dagegen stellen. Lebendige Hoffnung, die zeigt sich, wenn wir den Weg des Glaubens aufzeigen, auf dem jeder Mensch zur lebendigen Hoffnung gelangen kann. Unser Glaube wird sich erweisen, wenn wir trösten mit dem Wort der Gnade und wenn wir fest an dem bleiben, was wir aus dieser Gnade heraus empfangen haben. Denn das dürfen wir wissen, wir sind wiedergeborene Christen. Wir sind aus Gottes Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir werden mächtig bewahrt im Glauben durch das lebendige Wort unseres Heilandes. Und das alles will uns froh erkennen lassen. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Wir sind bestimmt zur seligen Freude. Was bedeutet uns Ostern? Ostern, das ist verbunden mit kindlicher Freude. Eine Freude, mit der wir uns durch das Kirchenjahr hindurch schon immer wieder erfüllen lassen dürfen. Eine Freude, die heute noch sicher durch manches Leid betrübt wird und die sich nicht an jedem Tag mit lautem Jubel äußern wird. Aber ich glaube, auch da kann uns der Apostel Petrus weiterhelfen. Weil er selbst, er hat ja in seinem Glaubensleben, in seiner Nachfolge auch so manches tief durchlaufen müssen. Und ich bin sicher, da war er den Tränen näher als dem Jubel. Aber das weiß er doch, dass er die Zeit erleben wird, in der er sich nur noch freuen wird mit einer unaussprechlichen, herrlichen Freude. Und wie Petrus, so auch wir, denn wir sind ja wiedergeboren in Christus. Und wiedergeboren in Christus zu sein, heißt, wir haben eine neue Abstammung, Kinder des himmlischen Vaters. Und das heißt, wir werden leben. Und diese Hoffnung, auf dass wir in unserer lebendigen Hoffnung ausgerichtet sind, auf dass wir im Glauben zugehen, dieses Leben, das wird ein Leben in Freude sein. Weil Petrus schreibt, ihn, er meint damit Christus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Genau das ist die Osterfreude, die nicht aufhören soll und die weit über die Osterfeiertage hinaus unser Herz erfüllen soll. Christus lebt und mit ihm leben auch wir. Heute leben wir in lebendiger Hoffnung, mächtig bewahrt im Glauben. Aber dann, wenn der auferstandene Herr für alle Welt sichtbar wiederkommt, wenn auch wir ihn auf den Wolken kommen sehen zum jüngsten Gericht, dann werden wir von Herzen froh werden, weil dann haben wir dieses Ziel unseres Glaubens erlangt, die ewige Seligkeit in seliger Freude. Der Herr ist auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.